Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er war einer der erfolgreichsten Unternehmensberater Österreichs. Mit seinem Maserati hat er Wien unsicher gemacht, in der besten City-Lage, in seinem Penthouse hat er seine Freizeit verbracht, er hat Millionen verdient und Verbrechen begangen, für die er ins Gefängnis musste und wohl auch wieder muss. Die Rede ist von Peter Hochecker, der über Jahrzehnte lang die öffentliche Meinung in Österreich manipuliert hat und am Ende des Tages über seine eigene Hybris gestolpert ist. Heute ist er hier im Podcast-Studio bei Thema des Tages und wir sprechen über sein Buch »Die Schattenrepublik«. Dort hat er ausführlich und schonungslos seine eigenen Machenschaften aufgeschrieben. Herr Hochecker, Sie haben Millionen verdient, Sie haben die öffentliche Meinung manipuliert, Sie haben getäuscht, Sie haben sich bereichert, Sie sind dafür auch schon im Gefängnis gesessen und die nächste Haftstrafe steht vor der Tür. Doch was ich mich immer gefragt habe, wer war Peter Hochecker eigentlich? Sie kennen das sicher, wenn Sie zum Hausarzt gehen, dann müssen Sie ein Formular ausfüllen und dann müssen Sie Ihren Beruf reinschreiben. Was hätten Sie da damals reingeschrieben?
Unternehmensberater.
Einfach ganz normal Unternehmensberater.
Das ist nämlich das, was ich gelernt habe, schon im Studium, und dann habe ich eine Ausbildung dazu gemacht und letztendlich war ich immer in meiner beruflichen Tätigkeit als Berater unterwegs.
Ich würde mit Ihnen gerne heute in diesem Gespräch über Ihr Leben sprechen, natürlich nicht über das Ganze, aber natürlich über Ihre Karriere und über Ihre wichtigsten Stationen. Vielleicht gleich vorweg, das Thema Buwog-Skandal und Telekom ist ja auch hier im Standard schon etliche Male besprochen worden. Das würde ich etwas ein bisschen ausklammern vielleicht an dieser Stelle. Mich interessiert nämlich die Person Peter Hochecker mehr. Sie haben ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Schattenrepublik. Darüber sprechen Sie über Ihr Leben und wie Sie gearbeitet haben. Und was da immer wieder vorkommt, ist die sogenannte Kunst des Schmeichelns und des Täuschens. Wann haben Sie gemerkt, Herr Hochecker, dass Sie darin durchaus begabt sind?
Ich habe gemerkt, dass ich darin begabt bin, schon als Schüler. Wir hatten einen Deutschprofessor, der sehr die Kunst des Redens forciert hat bei den Schülern, schon da war ich in der zweiten Klasse Gymnasium, und der ist mir dann wieder untergekommen in der HTL und er hat mein Talent für Reden gefördert und hat mich auch eingeweiht, wie man Reden aufbaut, These, Antithese, Synthese, auf den Gegenüber eingehen, die richtigen Fragen zu stellen. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich für diese Dinge ein Talent habe.
Ganz früh in Ihrer Karriere sind Sie mit einer Organisation in Kontakt gekommen, die heute ja einen durchaus zweifelhaften Ruf hat. Ich glaube, damals in den 70er Jahren war das einfach nicht so bekannt, nämlich über ihren Bruder Scientology. Wenn man jetzt zurückblickt, könnte man vielleicht sagen, dass diese Begegnung durchaus schon düstere Vorzeichen für ihre spätere Karriere waren?
Ja, so kann man das sehen. Mein Bruder hat sich dieser Organisation angeschlossen. Er war ein bisschen orientierungslos, hat verschiedene Lehrberufe begonnen, ein Studium angefangen, aber nichts hat funktioniert und plötzlich war er verschwunden. Und irgendwann, nach einigen Monaten, meine Eltern und ich, wir haben uns schon Sorgen gemacht, kommt ein Brief, ja, er ist jetzt in Kopenhagen, macht eine Ausbildung, und dann hat es durchaus vernünftig geklungen, was er da so geschrieben hat. Und wieder einige Monate später kriege ich einen Anruf, er ist wieder in Wien und er würde mich gerne treffen. Und wir haben uns im Café Westend getroffen, und wie er dann zu mir gekommen ist, habe ich ihn gar nicht erkannt. Also schlank, Anzug, kurze Haare, und wir haben halt dann gesprochen und er hat mir von seinem Beruf erzählt und von tollen Kommunikationsaufgaben, und das war für mich durchaus interessant. Mit der Organisation Scientology konnte ich nichts anfangen. Und wir haben uns dann immer wieder getroffen. Dann wollte er mich natürlich auch dafür begeistern, dass ich dort Kurse mache. Ich habe gesagt, du, ich brauche das alles nicht. Wir machen das in unserem Studium. Ich weiß, wie Kommunikation funktioniert. Und dann hat er einen Moment abgewartet, wo es mir emotional nicht so gut gegangen ist. Ich habe mich gerade von einer Freundin getrennt und hat gesagt, Peter, komm, mach einen Kurs, wie man Kommunikation und Emotionen, wie man damit richtig umgeht, und du wirst sehen, in 2 Wochen hast du das alles vergessen. Und so war es dann auch. Dann bin ich nach Südafrika gefahren, ich habe dort für ein Reisebüro gearbeitet, und nach meiner Rückkehr sagt mein Bruder, du, ich arbeite jetzt in einer Unternehmensberatung, das gehört Scientologen, und wenn du willst, kannst du bei uns mitmachen. Ich bin dort hingekommen, habe mir die Leute angehört, habe gleich bemerkt, da wird heiße Luft verkauft und wenig dahinter, und die suchen jemanden, der ihnen sozusagen Beratungen verkauft, und habe das dankend abgelehnt. Und wieder einige Monate später sagt mein Bruder zu mir, Peter, ich habe die Firma übernommen. Sage ich, wie, was? Sagt er, ja, ich habe dann mal genau nachgeschaut, habe gemerkt, dass der Geschäftsführer sich ständig aus der Kasse Geld herausgenommen hat, und ich habe den Verdacht gehabt, er hat es im Casino verspielt, habe ihm das auf den Kopf zugesagt, das hat gestimmt. Dann habe ich ihm einen Wechsel hingelegt, der hat ihn unterschrieben, den Wechsel habe ich dann dem Eigentümer gegeben, und der Eigentümer war so enttäuscht und wollte mit der Sache nichts mehr zu tun haben, hat er mich gefragt, willst du die Firma übernehmen? Und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Und dann hat er zu mir gesagt, Peter, du kannst ja den Gewerbeschein als Unternehmensberater beantragen, du hast genug Praxis, du hast dann ein abgeschlossenes Studium. Und ich war da noch ein bisschen sozusagen reserviert. Und mein Bruder hat das gemerkt, gesagt, okay, wenn du das nicht machen willst, dann mach den Gewerbeschein und vermiete mir den Gewerbeschein, und dann hast du ein arbeitsloses Einkommen. Und irgendwann hat mich das dann aber doch interessiert, und wir haben gemeinsam diese Firma übernommen, dann umfirmiert auf ein Einzelunternehmen auf meinen Namen, aber es waren 4 oder 5 Kunden da, alles Scientologen, die als Unternehmer tätig waren, und die haben wir dann einmal beraten.
Ich finde das sehr interessant. Ich glaube, einen Ihrer ersten Scoops, könnte man sagen, haben Sie gelandet mit einem Nationalratsabgeordneten. Bei Scientology geht es ja sehr viel um diese sogenannte psychologische Betreuung. Das sind so Pseudo-Psychiater-Termine. Ich glaube, da ist sehr viel darüber berichtet worden, was hinter Scientology genau steckt. Und da schreiben Sie in Ihrem Buch, dass Sie bei einem Nationalratsabgeordneten lobbyiert haben, und Scientology sei in diesem Gespräch gar nicht vorgekommen. Da ging es darum, dieses Monopol der Psychiater zu lockern, damit Scientology auch ihre Kurse in Österreich anbieten kann. Das war ja bis dahin gesetzlich einfach nicht möglich. War das der erste Vorstoß ins sogenannte Tarnen und Täuschen?
Sicher war das ein Vorstoß ins Tarnen und Täuschen, weil ich natürlich sozusagen den Hintergrund meiner Tätigkeit oder die Absicht nicht bekannt gegeben habe. Ich habe ein sogenanntes gutes Cover gehabt als Unternehmensberater und konnte dem Abgeordneten sehr plausibel darlegen, dass das auch im Sinne der Unternehmensberater ist, wenn dieses Gesetz sozusagen entsprechend aufgelockert wird. Und da habe ich auch gemerkt, dass es für Abgeordneten sehr interessant ist, wenn sie schon fix vorgefertigte Anfragen bekommen oder formulierte Verordnungen oder Gesetze, weil das ihre Arbeit erleichtert. Und so war es damals auch.
Es sind also ganz spezifische Hebel, die Sie hier gedrückt haben bei Personen, um sie auch für sich zu gewinnen, eben Arbeitserleichterung, Schmeicheleien etc.
Da geht es um Win-Win-Situationen. Das heißt, ich stifte einen Nutzen, der Abgeordnete hat eine Arbeitserleichterung, und ich habe sozusagen das Ziel erreicht, ein bestimmtes Thema in Verordnungen oder Gesetze zu gießen.
Und den Schaden hat die Republik. Win-win für Sie, Schaden für die Republik.
Den Schaden hat die Republik oder auch andere. Das hängt immer davon ab, um was es konkret geht.
Wenn man in Ihrer Karriere ein bisschen weiter blickt, einer Ihrer ersten Aufträge, und das finde ich auch sehr interessant, war für Ovomaltine, diese Alternative zum Kakao. Ich glaube, man kennt es vielleicht aus der Werbung oder hat es auch vielleicht daheim stehen. Und da ging es darum, dass Sie dieses Produkt als die gesündere Alternative verkaufen mussten zum Kakao, wo viel Zucker drin ist, was vielleicht nicht sonderlich gesund ist für Kinder in der Früh. Und das haben Sie gemacht, ohne aber wirklich selbst in Erscheinung zu treten, nämlich über andere Personen. Schildern Sie uns vielleicht ein bisschen, wie Sie das damals gemacht haben, weil das zieht sich ja dann durch Ihre Karriere durch.
Na, bevor wir so richtig in die Kommunikation eingestiegen sind, haben wir auch eine Analyse gemacht, wie schaut das Umfeld aus, welche Themen, welche Botschaften brauche ich. Und was uns klar war, ist, dass es immer wieder gesellschaftliche Entwicklungen gibt, in die ich dann Produktnutzen hineinpositionieren kann. Das war damals zum Beispiel schon die Gesundheitsbewegung, die Umweltbewegung. Das war das eine. Und das andere war, dass man geschaut hat, wie müssen Geschichten konzipiert sein und wie kommt man in die Medien hinein. Und dann im Englischen war das Sex, Crime, Money, Big Names and Conflicts und natürlich auch Angstmache. Und wenn man dann sozusagen aus diesen Möglichkeiten etwas zusammenzimmert und dann mit einem Produktnutzen verknüpft, dann hat man eine hohe Garantie, in Medien hineinzukommen. Und was uns auch klar war, dass sehr viel mit Testimonials gearbeitet wurde, die sozusagen die Leute motivieren, etwas zu tun. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben nämlich mit Experten und mit Fachleuten gearbeitet. Und bei Obermaldine war es so, da gab es einen neuen Geschäftsführer, einen Schweizer, der nach Österreich gekommen ist und der war konfrontiert mit einem Umsatzrückgang und mit Problemen der Produktkonsistenz. Und wir haben eine Aussendung gemacht, die hat geheißen Erfolg trotz Krise, haben uns erwartet, dass da ein hoher Rücklauf kommt. Ein einziger hat sich gemeldet, das war eben dieser Geschäftsführer von Obermaldine.
Das haben Sie quasi ausgeschickt an Unternehmen damals, oder? In Ihrer
Richtig,
Rolle.
Ja, genau. Und dann war einmal die Frage, okay, wie schaut Ihr Produkt aus? Wie differenziert es sich von anderen? Und er hat uns halt erzählt, ja, da gibt es die Konkurrenten, Nesquik, Sigi, Benko. Dann haben wir gefragt, na, wo gibt es den Unterschied? Sagt er, naja, das bestehen aus Kakao und Zucker und wir haben halt doch Malz und Vitamine und Honig drinnen. Und da war für uns schon klar, das ist das Differenzierungsmerkmal. Und wie kann man das machen? Wir haben einen Verein gegründet, der hat sich genannt Vorrang für Volksgesundheit. Da haben wir schnell Leute gefunden, eine Obfrau, einen Wissenschaftler, der sich mit der Auswirkung von zu viel Zuckerkonsum beschäftigt hat. Und über diesen Verein haben wir dann das Projekt aufgesetzt. Also wer trinkt Kakao? Meistens Kinder. Und dann war auch sozusagen die Frage, an welcher Zielgruppe hängen wir auf? Das waren halt die jungen Leute, Schüler. Dann ist es uns gelungen, über diesen Verein in Schulen hineinzukommen, Umfragen zu machen über das Kinderfrühstück. Haben wir 700 Fragebögen ausgefüllte bekommen. Und die Auswertung war, wie wir uns das erwartet haben, ein extrem ungesundes Frühstück von Kindern. Und natürlich haben viele auch Kakao getrunken, aber keine Obermaldine. Und wir haben damals mit einem echten Profi zusammengearbeitet, der hat das in einen Satz gegossen, ungesundes Kinderfrühstück, Doppelpunkt, Zuckerbombe mit Kakaogeschmack. Und mit dieser Studie ist ein Vereinsregier zu einer großen Tageszeitung gegangen und der Text war schon aufbereitet, dann ist drinnen gestanden, einzige Ausnahme Obermaldine. Und so ist das auch in der Zeitung gestanden. Und das war ein unglaublicher Hebel für Obermaldine.
Was mich daran interessieren würde, ist dieser Verein, diese Mitglieder, diese Vereinschefin. Ich glaube, da ging es um eine Besitzerin eines Bioladens, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, aber auch dieser Wissenschaftler. Wussten die zu diesem Zeitpunkt, dass sie mehr oder weniger eigentlich Testimonials für Obermaldine sind?
Nein, die haben das nicht gewusst. Die haben halt ihre eigenen Interessen verfolgt. Der Wissenschaftler hat einige Bücher geschrieben, wo er halt über den Zuckerkonsum informiert hat. Die Besitzerin des Bioladens, der war wichtig, dass sie sozusagen erfolgreich mit ihrem Geschäft ist. Und natürlich war der Verein für sie sozusagen ein zusätzliches Momentum, auf ihre Interessen hinzuweisen.
Also auch wieder Tarnen und Täuschen.
Tarnen und Täuschen und Win-Win-Situationen.
Das zieht sich ja gerade in Ihren ersten Aufträgen immer wieder durch, auch diese Anwendung von eigenen Vereinen oder auch NGOs, die sich quasi für ihre Zwecke eingespannt haben. Aber natürlich, was da auch dazu gehört in diesem ganzen Biotop, sind Journalistinnen und Journalisten. Da gibt es eine Geschichte, da ging es um Asbest. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß ins Detail gehen, aber da haben Sie eine Journalistin des ORF-Reports quasi dafür verwendet, einen Beitrag zu machen gegen Asbest, gesundheitliche Gründe, Umweltgründe etc. Und da schreiben Sie, der Schlüssel zum Erfolg war, dass nichts manipuliert aussah. Und Journalisten müssen stets das Gefühl haben, eigenmächtig zu agieren. Journalisten also quasi als Zweck für ihre Mittel?
Das hat natürlich alles hat zwei Seiten. Aber wie war das? Ich habe die Journalistin bei einer Veranstaltung getroffen und wir haben halt so geplaudert. Und dann habe ich das Thema Asbest angesprochen und sie hat aufmerksam zugehört. Und dann habe ich einen Satz in den Raum gestellt, der Tod lauert auf Österreichs Dächern. Und das war sozusagen ein Türöffner für sie und da ist sie richtig angesprungen. Und dann habe ich ihr verschiedene Experten genannt, wo sie recherchieren konnte, unterschiedliche Quellen. Und das hat sozusagen auch den Eindruck geliefert, naja, das ist eine unabhängige Geschichte. Und sie hat dann einen Beitrag gemacht, der war sensationell.
Genau, nämlich auch mit diesem Satz, glaube ich, drin, der Tod lauert auf den Dächern. Da gibt es ja noch mehrere Aufträge. Da gibt es beispielsweise Impfkampagnen gegen FSME, die Sie gepusht haben. Aber gab es auch Aufträge damals in der Zeit, wo Sie gesagt haben, das ist ethisch nicht vereinbar, das kann ich nicht machen?
Natürlich gab es die auch. Wir waren ja Teil eines internationalen Public Relations Netzwerkes. Und da ist eines Tages ein Vertreter der Firma Monsanto aufgetaucht und wollte, dass wir dieses Vitamin für die Turbo-Kuh entsprechend vermarkten. Das hat dazu geführt, dass Kühe am Tag dann um 4-5 Liter mehr Milch gegeben haben. Und da kann mich noch erinnern, habe ich den Mann gefragt, habe gesagt, na, was sagt denn Ihre Frau dazu? Er hat gesagt, nein, die findet das auch furchtbar. Habe gesagt, sehen Sie, und deswegen machen wir das nicht.
Ich habe beim Lesen der Lektüre ein Beispiel gefunden, wo ich mir gedacht habe, ob das ethisch wirklich nicht vielleicht auch so etwas gewesen wäre, was man ablehnt, nämlich der Fall Tschernobyl. Als das Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist, haben Sie Werbung gemacht für Mineralwasserhersteller und quasi Angst verbreitet vor Leitungswasser, das ja theoretisch kontaminiert sein könnte. War das nicht etwas, wo man sich gedacht hat, boah, geht man da nicht ein bisschen zu weit?
In diesen Momenten denkt man an diese Dinge nicht. Wie war's? Wir hatten einen Kunden, das war die Mineralwasserfirma Jovina. Die hatten 12% Marktanteil. Und eines Tages saß ich beim Geschäftsführer und er fragt mich, Herr Hochrecker, können wir das nicht irgendwie verwenden? Diesen Unfall in Tschernobyl, unsere Quellen liegen doch so tief, das kann nicht kontaminiert werden. Da habe ich gesagt, Sie haben 12% Marktanteil, also was immer man in diese Richtung macht, das nützt den anderen. Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, na, haben Sie was dagegen, wenn ich mit den anderen spreche? Sagt er, nein, nein, ganz im Gegenteil. Und dann habe ich mit Vöslauer und mit Römer gesprochen, habe gesagt, können Sie sich vorstellen, hier sozusagen eine Kampagne zu unterstützen? Und die waren natürlich auch Feuer und Flamme. Das Ganze war ungefähr 1 Million Schilling. Jeder hat ein Drittel bezahlt. Und warum ist es dabei gegangen, nur darauf hinzuweisen, dass die tiefliegenden Mineralwasserquellen geschützt sind? Ja? Es gibt kein kontaminiertes Wasser. Und dann haben wir einen Wissenschaftler gefunden, der darauf hingewiesen hat. Und das war das beste Umsatzjahr für die Mineralwässer. Und natürlich sind solche Dinge nicht in Ordnung, weil man die Menschen verängstigt und sie in eine bestimmte Richtung drängt.
Gerade Ihre ersten Arbeiten, die drehen sich sehr viel auch um das Thema Gesundheit, Natur, wo ja immer ein bisschen Angst dabei schwingt. Eben Frühstück für Kinder, Ernährung, Übergewicht. Da gab es auch verschiedene Hersteller. Ich glaube, für einen Milchhersteller haben sie, glaube ich, so eine Light-Diät-Kampagne gemacht. Ist sehr viel, was quasi in den höchstpersönlichen Lebensbereich der Leute reingeht, nämlich die eigene Gesundheit und die Umwelt etc. Ist das ein Punkt, wo man bei Menschen einfach besonders gut ansetzen kann, weil da auch eine gewisse Angst im Spiel ist?
Also ich habe das ja vorher erwähnt. Angst ist immer ein Motivator. Und ich versuche ja auch bei meinen Auftritten jetzt die Besucher in der Kulisse zu sensibilisieren, dass sie einfach hinter die Kulissen schauen, ja, und hinter die Produktbotschaften. Und das, was wir damals gemacht haben, das wird immer noch so gemacht. Das sind Mechanismen, die einfach Umsätze pushen.
Anfang der 2000er sind Sie wahnsinnig erfolgreich gewesen. Wie gesagt, da gab es die Zusammenarbeit mit Maischberger und Grasser natürlich. Was mich daran aber interessieren würde, ist, sehr viele dieser Karrieren scheinen Anfang der 2000er entstanden zu sein, vielleicht aufgrund der Liberalisierung. Wo sind Sie denn Grund? René Benko beispielsweise, diese ganzen Hochzeiten, die haben sich um diesen Jahrtausendwechsel sehr viel abgespielt. War das einfach die Zeit des ungebremsten Kapitalismus, wo man alles machen konnte?
Diese Analyse traue ich mir nicht zu. Natürlich, wenn es einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt und wenn es Wachstum gibt, dann sind solche Karrieren möglich, ja. Und das ist immer wieder zu erkennen, also in Zeiten eines wirtschaftlichen Aufschwunges, dann gibt es halt viele Ideen und Menschen, die sich dabei verwirklichen wollen oder Geld verdienen wollen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Ende der 90er waren Sie bereits auf einem Höhepunkt Ihrer Karriere. Ich glaube, Sie haben ziemlich gut verdient. Ich weiß nicht, wie schwer Sie eigentlich finanziell tatsächlich waren. Kann man das irgendwie beziffern?
Also wir haben als Agentur gut verdient. Wir sind auch enorm gewachsen. Und was ich gemacht habe, ich habe den Großteil der Gewinne in die Expansion gesteckt. Ja. Also wir haben ein Netzwerk aufgebaut in Osteuropa, wir haben in andere Firmen investiert und natürlich habe ich auch gut gelebt. Ja. Also mir ist nichts abgegangen.
Aber was Sie da nämlich eben schreiben, ist, dass es immer noch dieses Bedürfnis gab, dass einfach irgendwas gefehlt hat. Es musste immer irgendwie mehr sein. Irgendwie, man war noch nicht irgendwie ganz erfüllt. Führt dieses Stadium, dieses mentale Stadium auch dazu, Kipppunkte zu erreichen, wo man wirklich irgendwann völlig außer Acht lässt, was rechtens ist und was nicht, weil das ist Ihnen ja dann auch passiert.
Ich habe das in meinem Buch mit der Metapher des Frosches im lauwarmen Wasser verglichen. Man sitzt im lauwarmen Wasser, man fühlt sich wohl, es wird ein bisschen wärmer, es wird noch wärmer und man übersieht das, bis man verbrennt. Und mir ist es genauso gegangen. Ich war im System gefangen, ich war sozusagen ein Gefangener meiner Gier, meiner Begierden und war dabei todunglücklich und habe es aber nicht gemerkt.
Sie haben es nicht gemerkt? Wie kann man das nicht merken?
Wenn man einmal in so einer Situation ist und in einem System drinnen steckt, das ist wie bei einem Drogenabhängigen, ja? Der konsumiert was, oh, das ist gut, dann ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und bis es dann sozusagen zur Explosion kommt.
Also Geld, Einfluss, Erfolg, das war Ihre Droge?
Ja, wir sind ja als Menschen gefährdet von verschiedenen Süchten, ja? Ob das jetzt die Drogen, Alkoholsucht, die Kaufsucht, die Esssucht. Und die Herausforderung im Leben liegt darin, sozusagen eine Balance und ein Mittelmaß zu finden.
Als 2009 dann die ganze Affäre aufkommt, Sie, glaube ich, bei einem Auslandsaufenthalt ein Telefonat erreicht oder einen Anruf eines bekannten Investigativjournalisten, der Kollege ist inzwischen beim Kurier, da bricht für Sie eine Welt zusammen, schreiben Sie in diesem Buch. Haben Sie davor jemals das Gefühl gehabt, das könnte mich einholen, da habe ich etwas Falsches getan? War das überhaupt auf Ihrem Schirm?
Es war nicht auf meinem Schirm, weil ich habe einen sehr guten Verdrängungsmechanismus entwickelt. Aber es gab schon Anzeichen. Ich habe 2 Jahre, bevor das hochgeflogen ist, schon einmal einen Albtraum gehabt und geträumt, ich habe alles verloren. Bin in der Früh aufgewacht, schweißgebadet und dann habe ich gedacht, so ein Blödsinn. Und etwas später hat mir irgendwann einmal meine damalige Frau gesagt, Peter, du wirst sehen, irgendwann wirst du abstürzen. Und das hat sie auch deswegen gesagt, weil sie gemerkt hat, ich bin so überheblich und keiner Kritik mehr zugänglich. Und auch das wollte ich nicht wahrhaben. Und in der Sekunde, wo ich die Mobilbox abgehört habe und wo der Herr Kollege, der Kit Möchel, gesagt hat, Herr Horecker, wir schreiben eine Geschichte über die Buborg, wir wissen, dass Sie involviert waren und wenn Sie wollen, können Sie uns noch ein Zitat geben. Ein Zitat. Also da war für mich klar, alles ist öffentlich und mein Leben wird sich radikal verändern.
Sie sind ja auch tatsächlich ins Gefängnis gegangen, Anfang der 2010er Jahre, und schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie sich eigentlich keiner Schuld bewusst waren und im Gefängnis über einen Gefängnisinsassen, einen Kollegen, dann quasi motiviert worden sind, tatsächlich ein Geständnis abzulegen. Erzählen Sie uns ein bisschen etwas über diesen Gefängnisaufenthalt. Wie war das?
Der Gefängnisaufenthalt war 2016. Mhm. Die Verurteilung war schon 2013, aber der Aufenthalt war dann 2016.
3 Jahre später, stimmt ja richtig. Ja.
Und ich bin ja deswegen verhaftet worden, weil ich nicht zur Verhandlung gekommen bin. Und das war in der Josefstadt. Die Verhandlung war am Dienstag und am Wochenende ist sozusagen Einschluss. Da bist du von Samstag zu Mittag bis Montag in der Früh in der Zelle und kommst nicht raus. Und der Kollege hat zu mir gesagt, Peter, du hast am Dienstag die Verhandlung, mach ein Geständnis, dann kriegst du vielleicht nur eine bedingte Strafe. Dann habe ich zu ihm gesagt, Tom, ich bin da völlig zu Unrecht verurteilt worden, ich habe nichts zu gestehen. Sagt er, ja Peter, 90% der Leute, die da sind, haben nichts gemacht, setz dich hin und schreibe ein Geständnis. Hat er mir ein paar Blätter Papier und einen Kugelschreiber hingelegt. Er hat ein Mittagsschläfchen gemacht und da bin ich gesessen. Da habe ich begonnen nachzudenken, wie werde ich wahrgenommen von den Staatsanwälten? Wie habe ich agiert? Wie war damals die Situation, als mich der Telekom-Vorstand gefragt hat, du, da war der Gorbach bei uns und wollte, dass wir seinen Wahlkampf finanzieren. Und dann ist mir eigentlich meine Rolle klar geworden. Ja? Meine Rolle in diesem System der Schattenrepublik, die funktioniert nämlich nur, wenn es so Menschen gibt wie mich, als Verbindungsglied zwischen Wirtschaft und Politik und die mithilft, dann solche schmutzige Deals aufzusetzen.
War es ein Fehler? Also Sie waren, glaube ich, bei mehreren Parteien, Sie waren mal bei der SPÖ, Sie waren mal bei der FPÖ, aber nie aktiv quasi als Politiker. Aber war es ein Fehler, diese Kommunikationsarbeit auch in die Politik zu heben? Hätten Sie sich da nicht doch vielleicht einiges erspart, wenn Sie das nicht gemacht hätten?
Naja, das ist ja nicht abhängig von einer Entscheidung, wo man in der Früh aufwacht und sagt, so, jetzt biete ich meine Leistung in der Politik an, sondern ich bin ja da hineingewachsen durch meine Kunden. Dadurch, dass wir so viele große Unternehmen hatten, die staatsnah waren oder die von der Politik beeinflusst wurden, haben sich automatisch auch dann die Schnittstellen zur Politik ergeben, weil diese Unternehmen wollten was von der Politik und umgekehrt wollte die Politik etwas von diesen Unternehmen.
Und da kommt man einfach irgendwann auch nicht mehr raus wahrscheinlich, oder?
Da kommt man nicht mehr raus.
Aber man will auch nicht, sie wollten ja auch nicht, muss man dazu sagen.
Man kann jeden Tag sagen, nein, das mache ich nicht, habe ich aber nicht gemacht.
Mhm. Wie war das, als die ganze Sache aufgeflogen ist? Sie waren bekannt mit dem Who is Who der österreichischen Politik- und Wirtschaftsszene. Sie waren weltweit vernetzt. Sie haben sehr viel Geld verdient. Sie sind in einen Maserati gefahren. Ich glaube, eine Penthouse-Wohnung mit, korrigieren Sie mich, ich glaube 260 Quadratmeter in der Wiener Innenstadt. Also Sie hatten eigentlich alles, was sich ein Mensch wünschen kann. Und auf einmal bricht diese Welt zusammen. Waren die Freunde noch da? Waren die Bekannten noch da? Gab es noch so etwas wie Familienbeziehungen? Wie war das?
Also Gott sei Dank hat die Familie gehalten. Auch meine Ex-Frau, ich war damals schon geschieden, also die Familie hat mich wirklich toll unterstützt und auch einige Freunde. Und die Freunde, die sich dann sozusagen verloren haben, das waren reine Zweckfreundschaften, wo der eine vom anderen profitiert hat und da gab es dann einfach keine Grundlage mehr. Aber ohne Freunde und ohne Familie hätte ich das nicht durchgestanden.
Es zieht dann ein bisschen eine Zeit ins Land. Es kommen die weiteren Prozesse. Sie sind jetzt wieder verurteilt. Ich glaube, Sie beantragen die Fußfessel. Sie wollen, wenn ich es richtig gelesen habe, Nachtportier in dem Hotel eines befreundeten Kollegen arbeiten, quasi mit der Fußfessel. Noch einmal dieser Vergleich zu früher, eben vom Maserati zum Nachtportier im Hotel. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, was denken Sie sich da?
Ich war ja im Gefängnis 5,5 Monate und hatte viel Zeit zum Nachdenken und mein Leben zu reflektieren. Und da konnte ich auch sozusagen zurückschauen, wie habe ich mich gefühlt, dass ich alle diese materiellen Dinge hatte. Und ich war nicht glücklich. Das war eine Belastung, es war ein Zwang, das immer mehr und immer wichtiger und immer größer. Und dann im Gefängnis ist mir klar geworden, so erst wenn du mal nichts hast, ja, dann hast du eigentlich alles, weil dann bist du von nichts mehr abhängig. Und es gibt ja das Sprichwort Besitz belastet und ich habe nichts mehr gehabt, das mich belastet hat. Und ich habe dann gelernt, einfach mit den wesentlichen Dingen des Lebens mich daran zu erfreuen. Das sind eben die Freunde, das ist die Familie, ja? Das ist, wenn man gesund ist, wenn man in die Natur hinaus kann. Ja? Und alle diese Dinge, die kosten nicht viel Geld.
Was sagen Sie Kritikern, die sagen, Ihr Buch, Die Schattenrepublik, wo Sie auch sehr viel eben, was wir jetzt besprochen haben und noch viel mehr, wie gesagt, wir haben auch nicht die Zeit, alle 290 Seiten durchzubesprechen, wenn Ihnen Kritiker sagen, Sie wollen sich mit diesem Werk eigentlich nur reinwaschen?
Natürlich, ich akzeptiere jede Kritik und zwar, wenn jemand etwas von sich gibt, dann ist es seine Wahrnehmung und sein Standpunkt. Und das ist zu akzeptieren. Ich glaube aber schon, dass dieses Buch so konzipiert ist und darauf hat ja auch der Verlag Wert gelegt, dass das keine Reinwaschung ist, sondern es ist ein Blick hinter die Kulissen. Ja? Und ich sehe das ja auch bei den Veranstaltungen in der Kulisse. Menschen kommen zu mir und sagen, danke Herr Hochecker, dass Sie uns die Chance geben, hier einen Blick hinter die Bühne zu werfen, ja, hinter diese Inszenierungsgesellschaft. Und darum geht es eigentlich.
Vielleicht nur ganz kurz als Information, weil Sie die Kulisse angesprochen haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder weiß, um was es hier geht. Sie haben Live-Auftritte mit Ihrem Buch gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Kaltenbrunn und Michael Nickbasch in der Kulisse Wien, also eine Veranstaltungslocation, wo Sie eben auf der Bühne dieses Buch besprechen. Das nur am Rande. Weil Sie jetzt schon gesagt haben, weil
am 1. November gibt es noch eine Veranstaltung, wo Karten zu bekommen sind.
Kurz, die Werbung sei Ihnen an dieser Stelle gestattet, solange ich nicht sagen muss. Sie haben jetzt vorher schon gesagt, die Kritik sei berechtigt, kann jeder sagen, was er will. Deswegen mache ich das einfach jetzt an dieser Stelle, weil Sie haben in Ihrem Leben sehr oft Journalisten für Ihre Zwecke eingespannt. Spannen Sie mich gerade ein?
Da die Anfrage von Ihnen gekommen ist, würde ich sagen, Sie spannen mich ein.
Gut. Vielleicht abschließend, Herr Hochecker, ich glaube, Sie haben Maschinenbau auf der HTL gelernt. Sie waren technischer Zeichner in einem Ferialjob, glaube ich, also so Ihre ersten Berufserfahrungen. Wäre die Republik heute eine bessere, wenn ein Peter Hochecker gesagt hat, na gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich mache irgendwas mit Maschinenbau?
Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Ich habe als Konstrukteur gearbeitet. Das war aber nicht sozusagen meine Berufung. Ich habe dann Betriebswirtschaft auf der WU studiert. Und für mich war immer klar, ich will in einem kaufmännischen Beruf mich verwirklichen und vor allem als Berater. Wäre die Republik besser? Ich würde sagen, nein, es gibt immer wieder Menschen, die das machen, was ich auch gemacht habe. Und es hängt von uns selbst ab, ja, ob wir uns ändern oder nicht. Und es gibt ein schönes Sprichwort, wenn du dich änderst, ändert sich die Welt um dich herum. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, nicht nur seine eigenen egoistischen Ziele zu verfolgen, sondern auch darüber nachzudenken, was kann ich mit meinen Talenten und Fähigkeiten tun, um auch zum Wohle aller zu agieren.
Wären Sie heute glücklicher, wenn Sie einen anderen Beruf eingeschlagen haben? Was glauben Sie?
Natürlich würde ich die Fehler, die ich gemacht habe, nicht mehr machen, weil da wäre ich ja dumm und nicht lernfähig. Aber auf der anderen Seite bin ich dankbar, weil es gibt ein Sprichwort, das sagt, die Schicksalsschläge oder die schwierigsten Situationen im Leben sind unsere besten Professoren. Und worum geht es letztendlich? Es geht darum, herauszufinden, wie finde ich meinen inneren Frieden und was macht mich glücklich, und zu erkennen, dass das nicht die materiellen Dinge sind, sondern Dinge, die ich vorher schon erwähnt habe. Familie, Freunde, Gesundheit.
Aber schmerzt es, wenn Ihnen ein Kritiker vorwirft oder zu Ihnen sagt, Sie sind ein Verbrecher?
Nein, weil ich habe Dinge falsch gemacht, ja, Verbrechen, bin dafür auch verurteilt worden und so ist es.
Herr Hochecker, vielen Dank.
Danke, gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Hurricane Melissa hat vor Jamaika weiter an Fahrt aufgenommen und steht inzwischen bei der höchsten Hurricane-Warnstufe, nämlich Kategorie 5. Sollte der Hurricane seine Kraft behalten und auf die Insel treffen, wäre es der stärkste Wirbelsturm seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1851. Die Regierung befürchtet vor allem im westlichen Teil des Landes schwere Schäden. Bereits vor Erreichen des Festlandes sorgen die starken Winde für Verwüstungen. Auch 3 Todesopfer sind bereits zu beklagen. Zweitens, Japan hat derzeit mit immer mehr Angriffen durch Bären zu kämpfen. Beim jüngsten Vorfall sind gleich 3 Menschen zu Tode gekommen. Insgesamt wurde die Anzahl der Todesopfer bereits auf 10 erhöht. In der Präfektur Akita hoffen die Behörden jetzt sogar auf die Unterstützung durch das Militär. Die Hintergründe laut Medienberichten: Den Bären gehen die natürlichen Nahrungsquellen aus. Aus diesem Grund wagen sie sich auch immer wieder in bewohntes Gebiet vor. Zudem soll auch die Klimakrise eine Rolle spielen. Demnach zwingt das wärmere Wetter die Bären, später in den Winterschlaf zu gehen, was ebenfalls eine Begegnung wahrscheinlicher macht. Und drittens, die Spannungen zwischen den USA und Venezuela nehmen zu. Gestern tauchen 2 Langstreckenbomber der US-Luftstreitkräfte vor der Küste des Karibikstaats auf. Es ist nicht die einzige Machtdemonstration dieser Art durch die US-Regierung. Das Pentagon hat auch seine Seestreitkräfte in der Region verstärkt und Boote aus Venezuela angegriffen. In den USA argumentiert man die Einsätze mit dem Kampf gegen den Drogenschmuggel. Die Regierung in Venezuela wiederum meint, die USA wollen Staatschef Nicolas Maduro stürzen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken, podcast@derstandard.at ist die Adresse. An dieser Folge hat heute Tobias Holub hinter den Kulissen mitgearbeitet und ich bin Daniel Retschitzegger. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.